Ja, schönen guten Morgen. Wir, also die Gunde und ich, freuen uns, dass wir heute wieder unter euch sein dürfen. Und ja, beim Überlegen, es war ja freigestellt, was ich bringe, haben wir gedacht, ich werde heute mal ein Thema bringen. Ich möchte aber mit einem Bibelvers beginnen, der das sozusagen einleitet. Psalm 106, Vers 1. Halleluja, preist den Herrn, denn er ist gut, denn seine Gnade währt ewig. Und mir kommt es auf diesen Satz, diese Begründung, denn er ist gut an. Und da habe ich gleich eine Frage an euch zu Beginn. Ich mache so eine kleine Umfrage jetzt. Wer würde dieser Aussage zustimmen? Gott ist gut. Bitte Handzeichen. Ja, gut. Gibt es Gegenstimmen? Oder Enthaltungen? Gut, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das wär's. Aber halt, wenn ich so, also ich war auch dabei bei denen, die zugestimmt haben, aber wenn wir unser Leben so anschauen, mal so aus der externen Perspektive, ja, spiegelt unser Leben das wider, diese Überzeugung, Gott ist gut. Wie reagieren wir im Alltag? Beneiden wir vielleicht andere, die mehr Geld haben, die wohlhabender sind, die schöner sind, die begabter sind? Denken wir uns, warum geht es uns so schlecht? Warum bin ich einsam oder krank? Sind wir unzufrieden, weil wir unverheiratet sind, weil wir vielleicht keine Kinder haben? Oder stöhnen wir wegen der Probleme mit unserem Ehepartner oder mit unseren Kindern? Liebäugeln wir mit diesem oder jenem, obwohl wir ja eigentlich wissen, dass wir das nicht tun sollten? Also ich glaube, die Liste lässt sich beliebig fortsetzen. Und ich glaube, wir entdecken da immer wieder diese typische menschliche Haltung der Unzufriedenheit. Aber ich glaube, wenn wir dem ein bisschen nachgehen und das analysieren, dann denke ich, läuft es sich letztlich auf das hinaus, dass wir irgendwie tief drinnen nicht ganz überzeugt davon sind, dass Gott gut ist und unser Bestes will. Gerade dadurch, glaube ich, zeigen wir, ja, dass wir es nicht ganz für wahr halten oder nicht ganz ernst meinen, wenn wir so sagen und aufstimmen und zustimmen, dass Gott gut ist. Und es ist wirklich natürlich leicht gesagt, dass das eine Eigenschaft Gottes ist. Er ist gut. Aber im Alltag verlieren wir da nicht schnell die Tragweite und Bedeutung dieser Aussage praktisch für unser Leben aus dem Auge. Und ich denke, gerade in diesem Punkt ist es wichtig, ja, nachzudenken über unser Denken von Gott oder über Gott und unser Handeln dem gegenüber. Und ich möchte beginnen mit einem bekannten Ausschnitt, der, glaube ich, da irgendwie, man sagt immer, oh, man fängt von Adam und Eva an, wenn man irgendein Problem aufrollt. Und ich glaube, in diesem Fall ist es wirklich eine gute Sache und angebracht. Und ich möchte aus dem ersten Buch Mose, aus dem Kapitel 3, die ersten 6 Verse vorlesen. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange: Von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir. Aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht stirbt. Da sagte die Schlange zur Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, der ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise war. Und dass er eine Lust für die Augen war. Und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von der Frucht und aß. Und sie gab auch ihren Mann bei ihr und er aß. Und wir wissen, wie es weitergeht. Das war der Beginn einer, ja, weitreichenden Schrittes. Und wir sehen da den Feind Gottes, der es schon ganz am Anfang im Zentrum darauf abgesehen hat, das Gutsein Gottes in Frage zu stellen. Und beim Menschen ganz geschickt Zweifel aufkommen zu lassen. Und seine Strategie war, Evas Blick von all dem Reichtum, all das, was Gott ihnen geschenkt hat, wegzulenken auf das eine Gebot. Und es ist ihm gelungen, Eva davon zu überzeugen, dass Gott nicht ihr Bestes im Sinn hat. Und ich glaube, diese Strategie, und deswegen habe ich mit dem begonnen, die Strategie des Feindes, Misstrauen gegen Gott zu sehen, die hat er bis heute nicht geändert. Und man muss auch sagen, er ist immer noch sehr erfolgreich darin. Wir denken, wir kommen zu kurz und wir haben Angst. Gott möchte uns mit seinem Geboten etwas wegnehmen. Und ich denke aber, dass in diesem Misstrauen gegen Gott die Wurzel letztlich oder der Start jeder Sünde steckt. Wir glauben dabei, wir wissen es besser als Gott, was gut für uns ist. Wir nehmen das dann natürlich auch selber in die Hand, beziehungsweise halten krampfhaftes Fest, von dem wir denken, dass es wichtig für uns ist. Und ja, auch bei uns ist es so, wenn es dem Feind gelungen ist, unser Vertrauen in Gottes Gutsein und seine Güte zu erschüttern, dann wird sich das ganz praktisch in unserem Leben auswirken und sichtbar werden. Das kann dann ungehorsam gegen Gottes Wort sein, aber auch einfach freudloses Durchziehen von den Dingen, von denen wir denken oder die wir wissen, dass Gott sie möchte. Und gerade wegen diesen weitreichenden Folgen, denke ich, ist es wichtig, sich mit dieser Eigenschaft Gottes genauer auseinanderzusetzen, gründlich auseinanderzusetzen. Und das möchte ich im Folgenden mit euch tun, weil wir müssen, denke ich, davon überzeugt sein, tief überzeugt sein, dass Gott gut ist. Also woran erkennen wir, dass Gott gut ist? Ich denke, zuerst mal, die Bibel, die Schrift, sagt es uns einfach. Wir lesen drin in dem Psalm und in einer Unzahl von Stellen lesen wir davon. Gott ist gut. Gott wird uns zum Beispiel auch im Jakobusbrief im Neuen Testament vorgestellt als derjenige, von dem jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt. Das wäre sicher ein eigenes Bibelstudium, all die Stellen sich anzuschauen. Also wir lesen davon, Gott offenbart sich als derjenige, der gut ist. Und als zweiten Punkt, sehr eng mit dem verknüpft, dass Gott gut ist, ist auch daran zu erkennen, was uns über die Bibel, was uns in der Bibel über sein Handeln, über Gottes Handeln mit seinen Menschen, mit seinem Volk berichtet wird. Und es ist nicht von ungefähr, dass gerade dieser Psalm 106, wenn man den weiterliest, das ist ein Psalm, der viel mit der Geschichte zu tun hat, mit dem Handeln Gottes an seinem Volk. Oder denken wir an Nehemia zum Beispiel, der Mundschenk am Hof des persischen Königs. Und wie hat gerade Gott diesen Mann verwendet zum Wohl, zum Besten seines Volkes? Und gerade in diesem Buch kommt immer wieder vor, dass all die Wunder nur deswegen geschehen sind, weil die gute Hand ihres Gottes über ihnen war. Und diese Beispiele der Geschichte lassen sich auch noch lange fortsetzen. Ich möchte zum dritten Punkt, ich denke zum Höhepunkt, in dem, warum wir wissen können, dass Gott gut ist. Ich denke, dass Gottes Güte sich am klarsten darin gezeigt hat, dass er bereit war, selbst Mensch zu werden, sein Leben hinzugeben, zu sterben und für uns auferstehen. Und es ist schön, dass wir gerade heute auch daran gedacht haben, an das, dass Gottes Liebe, seine Güte sich am besten darin zeigt, dass Jesus für uns alles gegeben hat, bezahlt hat unsere Schuld, um uns retten zu können. Er hat ja die Herrlichkeit verlassen, Spott und Hohn und letztlich das Kreuz für uns auf sich genommen. Und ja, in diesem Zusammenhang, Paulus schreibt davon im Römerbrief, im Kapitel 8, Vers 32, er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Das ist, glaube ich, diese Nummer eins, klarste Bezeugung, warum Gott es gut mit uns meint. Er hat es sich alles kosten lassen. Und er hätte das nicht gemacht, wenn es ihm nicht an uns gelegen wäre. An jedem Einzelnen von uns. Und als letztes, denke ich, gibt es auch einen persönlichen Grund. Ein nicht unwesentlicher Grund, wenn wir in unserem Leben zurückschauen. Ich denke, dann gibt es ganz viele Punkte, wo wir erkennen können, dass Gott in unserem persönlichen Leben handelt. Ich habe einen Lieblingspsalm, muss fairerweise sagen, ich habe mehrere, aber ein ganz lieber Lieblingspsalm ist Psalm 40. Ich möchte euch daraus einen Vers vorlesen. Er beginnt damit: Beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt und er hat sich zu mir geneigt und mein Schreien gehört. Er hat mich heraufgeholt aus der Grube des Verderbens, aus Schlick und Schlamm, und er hat meine Füße auf Felsen gestellt, meine Schritte festgemacht. Also er beginnt mit Gott als Retter und ein bisschen später im Vers 6, das war übrigens unser Hochzeitsvers, ist auch schon fast 35 Jahre, ganz knapp dran. Ja, Vers 6, vielfach hast du, Herr, mein Gott, deine Wundertaten und deine Pläne an uns vollbracht. Nichts ist mit dir zu vergleichen. Wollte ich davon berichten und reden, sie sind zu zahlreich, um sie aufzuzählen. Also wir haben das erlebt, auch seitdem erlebt. Ja, einfach diese Fülle an Wundertaten, die Gott in unserem Leben vollbracht hat, auf die wir zurückblicken können. Und ich habe mir mal eine Liste gemacht, leider bruchstückhaft dokumentiert, aber ich habe gestern wieder so geblättert. Und das ist gut und deswegen hat uns der Herr auch, glaube ich, das Abendmahl gegeben, weil wir schrecklich vergesslich sind. Und immer wenn die Not kommt, wenn wir Zweifel haben an Gottes Güte, denke ich, ist auch dieser vierte Punkt wichtig, mal die Unterlagen hernehmen und ein bisschen blättern. Ja, wo Gott schon gewirkt hat, wo wir ganz von den Socken waren, weil er dieses oder jenes geschenkt hat. Leider haben wir schon wieder alles vergessen. Aber ja, so kleine Gedächtnisstützen, weil der Herr auch weiß, dass unser Gedächtnis nicht gerade das Stärkste bei uns ist. Und da habe ich geblättert und eins möchte ich aus meinem Berufsleben, an einem 7. August war da verzeichnet, also da haben wir einen Tierversuch gemacht und da haben wir müssen so eine Infusion machen, Dauerinfusion, ja, 4 Stunden lang und da muss man nicht schauen, dass das gut hineinrennt und da haben wir uns was gebastelt, dass das wirklich in die Vene kommt und so und dieses kleine Teilchen war weg. Wir haben alles, das war so ein kleiner spezieller Stall, wir haben alles umgedreht, das war nicht zu finden. Dann haben wir uns nach was anderem umschauen müssen und wir haben was gefunden, was viel besser war noch, um das zu erfüllen, weil das ist nämlich sehr leicht ausgerutscht. Ja. Wir haben was gefunden, was viel besser war und nachdem wir das gehabt haben, haben wir übrigens im Abfluss das alte Teil gefunden. Also ein Beispiel für mich, und deswegen habe ich es euch auch gebracht, dass manchmal Gott uns was Liebgewordenes wegnehmen muss, weil er was Besseres für uns hat. Aber wir halten es so fest und wollen das nicht hergeben. Ein Beispiel, und ich bin mir sicher, jeder von euch könnte viel davon erzählen, was Gott in seinem Leben getan hat, was unterstreicht, dass Gott gut ist. Ich möchte eine kleine Zwischenzusammenfassung machen. Also als Hilfe auf die Frage oder bei Zweifel auf diese Frage, ob Gott gut ist, denke, wir können in sein Wort hineinschauen. Dort wird uns das bezeugt, dass Gott gut ist. Wir sehen in seinem Wort das Handeln Gottes mit seinem Volk durch die Jahrhunderte in der Geschichte. Wir sehen am klarsten das im Werk Jesu Christi, der Mensch geworden ist und sich für uns hingegeben hat und damit das unterstrichen hat, dass Gott gut ist und wir ihm persönlich wichtig sind. Und last but not least, auch im Handeln Gottes in unserem persönlichen Leben. Was ist aber, wenn wir in Not geraten? Wenn es uns nicht gut geht, gesundheitlich oder aus anderen Gründen, wenn der Boden unter unseren Füßen wegzurutschen scheint und Zweifel auftauchen, ob Gott gut ist. Und da möchte ich auch in einem Psalm euch mit hineinnehmen, interessanterweise, und ich liebe die Psalmen, weil wir einfach Psalmisten in den verschiedensten Lebenslagen sehen. In Hochs, in Tiefs, man könnte stundenlang drüber reden. Und wir sehen sie immer mit Gott reden. Und wir dürfen da sozusagen mit hineinschauen. Und da finde ich Psalm 73, Asaf, der hat genau so eine Situation erlebt. Er beginnt seinen Psalm: Für wahr, Gott ist Israel gut, denen, die reinen Herzen sind. Das ist seine Überschrift für diesen Psalm und gleichzeitig auch seine Schlussfolgerung. Also es ist die Einleitung und irgendwie auch der Schluss. Ja. Und dann sehen wir vom Vers 2 weg, er war in einer speziellen Situation. Ich aber, fast wären meine Füße ausgeglitten, beinahe hätte gewankt meine Schritte. Denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Und dann sehen wir, er entfaltet das mit vielen Details, sein Problem. Leute, die sich nicht um Gott kümmern, ja, die noch frech und hochmütig über Gott reden, denen geht's gut. Super Leben, alles gelingt, toll da. Und er erlebt sich selbst als jemand, dem Gott wichtig ist, der nach Gottes Willen leben will. Er hat nichts als Probleme. Es geht ihm schlecht, es gelingt nichts. Aber, also ich kann, ich könnte es dem Psalm ja zu Hause dann nochmal durchlesen, wirklich wert, aber ich möchte jetzt hineinspringen im Vers 15 oder 16. In dieser Not, wo er das nicht auf die Reihe gekriegt hat, denen geht es so gut und mir geht es so schlecht. Ist Gott gut? Da sagt er, da dachte, im Vers 16, da dachte ich nach, um dies zu begreifen. Eine Mühe war es in meinen Augen, bis ich hineinging in das Heiligtum Gottes, bedenken will ich dort ihr Ende. Er hat in dieser Situation das Gute getan, nachgedacht. Nachgedacht in Gottes Gegenwart. Also sich in Gottes Perspektive hineinnehmen lassen. Und da hat er bemerkt, entscheidend ist nicht, wie es mir jetzt geht, sondern entscheidend ist, wie die Sache ausgeht. Und da hat er gesehen, dass er zwar jetzt Nöte hat, aber er ist bei Gott. Er darf sich der Gemeinschaft Gottes erfreuen. Und denen, die es jetzt so gut geht, ihr Ende ist gar nicht so gut. Das ist Täuschung. Und ja, es endet schlecht. Und ich denke, das ist auch was Wichtiges. Wenn es uns nicht so gut geht, wenn die Zweifel auftauchen an der Güte, am Gutsein Gottes, dass wir die Nähe, die Gemeinschaft mit ihm suchen und uns seine Perspektive schenken lassen. Und ja, festhalten an dem, was Paulus auch wieder im Römerbrief Kapitel 8, Vers 28 ausdrückt. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Und ich glaube, dass gerade das ein Punkt ist, wo wir einmal noch gewaltig staunen werden. Wenn wir dann im Rückblick beim Herrn unser Leben sehen, so im schnellen Ablauf, so stelle ich mir es halt vor, und ja, wenn wir das dann ganz aus Gottes Perspektive erkennen können, vielleicht vieles, was uns Not und Probleme bereitet hat, wir dann sehen, den tiefen Grund dahinter und die Güte Gottes noch viel besser wertschätzen können. Und wo wir dann letztlich, glaube ich, einfach diesen Psalm 106, Vers 1, preist den Herrn, denn er ist gut, seine Güte währt ewig, noch mit vollerem Herzen sagen können werden. Ich möchte uns mit diesen Gedanken über Gottes Gutsein herausfordern, auch praktisch in unserem Alltag das vor Augen zu haben. Wenn wir Probleme damit haben, daran zu denken, was uns neu ausrichten kann, was uns helfen kann. Also wenn wir die Aussage, dass Gott gut ist, nicht nur rein kopfmäßig bejahen, und das haben wir am Anfang ja alle gemacht, sondern auch mit unserem ganzen Herzen, mit uns ganz dahinter stehen, denke ich, wird das praktisch auch im Alltag Konsequenzen haben. Sicherlich darin, dass wir Gott voll vertrauen und uns ihm vorbehaltlos ausliefern, ohne Angst haben zu müssen, dass Gott uns etwas wegnehmen oder vorenthalten will. Und zweitens glaube ich auch, dass das eine Sehnsucht bewirken wird, ganz praktisch in unserem Leben, uns von ihm verändern zu lassen. Da möchte ich mit einem Psalmwort wieder schließen. Der Psalmist im Psalm 119, ich lese den Vers 68, drückt es so aus. Er spricht mit seinem Herrn, mit Gott. Du bist gut und tust Gutes. Lehre mich deine Ordnungen. Er weiß, dass Gottes Wille für ihn das Beste ist, weil Gott gut ist und Gutes tut. Und die Konsequenz ist sein Sehnsucht, sein Wunsch danach, noch mehr kennenzulernen, was Gott mit uns will. Und ja, dass wir auch das tief bejahen und diese Sehnsucht, die der Psalmist da ausdrückt, auch haben können, das ist mein Wunsch für uns alle.